Ihr wisst inzwischen, dass mein Lieblingsreiseziel, Urlaubsland, bevorzugtes Urlaubsland Schweden ist. Und es gibt ein paar Dinge, die mich an diesem Land stören. Und eine Sache, die mich richtig stört, ist, dass der Teufel so eine große Rolle spielt in der Sprache und im Leben dieser Menschen dort. Das fällt dir natürlich nur auf, wenn du Schwedisch sprichst und Schwedisch verstehst. Aber im Grunde ist in jedem Gespräch kommt der Teufel mindestens einmal, zweimal oder dreimal vor. Also der Teufel kommt in der Sprache vor, wenn jemand auf Schwedisch sich freut, dann freut er sich teuflisch. Und wenn er etwas über sich ärgert, dann kann er Sachen sagen, die ich hier jetzt gar nicht sagen möchte, weil sie so für unsere deutschen Ohren so völlig abwegig und abstrus sind, dass du dir sagst, wie kann man ständig sowas sagen? Aber offensichtlich, warum auch immer, ist das so eine Art in Schweden. Und als ich in Schweden gearbeitet habe, damals für IBM in Stockholm, da bin ich richtig aufgefallen, dass ich sowas alles gar nicht gesagt habe. Und da ist den Menschen tatsächlich auch aufgefallen, plötzlich bewusst geworden, was sie da sagen. Und sie haben in meiner Gegenwart viel weniger geflucht. Aber das Fluchen und vor allen Dingen der Teufel spielte eine große Rolle. Ich musste daran denken, als ich den Gottesdienst heute vorbereitet habe und mir bewusst wurde, dass wir heute dem Teufel zwar keinen Raum geben, also verstehe das bitte nicht falsch, wir geben ihm keinen Raum, sondern wir malen ihn rot an. Wir müssen aber über ihn sprechen, weil Jesus genau wie wir mit ihm konfrontiert war und er offensichtlich eine Realität ist. In Schweden glaubt man also mehr an den Teufel als an Gott. Ich habe mir überlegt, wenn ich das nächste Mal hinfahre, dann werde ich sie fragen, also du redest hier die ganze Zeit vom Teufel, glaubst du auch an Gott? Aber wir brauchen nicht an den Teufel zu glauben, aber wir können und sollen mit ihm rechnen und darum geht es heute. Und es wird dir sehr helfen, dieser Gottesdienst, das, was wir jetzt in diesem Bibeltext, was uns Markus dann berichtet, entdecken, wird dir sehr helfen, für dein persönliches Leben einfach wachsamer zu sein. Aber nochmal zurück, Anschluss an den letzten Gottesdienst. Am folgenden Tag, das haben wir aufgehört, sah Johannes Jesus auf sich zulaufen und hat gesagt, siehe das Lamm Gottes, siehe das Lamm Gottes. Sie haben auf den Messias gewartet, auf den Sohn Gottes, der Mensch werden sollte, der quasi Fleisch und Blut angenommen hat, der so wurde wie du und ich und dich deshalb auch in allen Belangen verstehen kann, weil er alles das, was du erlebt hast, auch erlebt hat und so an deiner Seite steht und dich begleitet. Siehe das Lamm Gottes, sagt Johannes. Und mit diesem Eintritt Jesu praktisch in die Zeitgeschichte, in die Weltgeschichte, ist alles neu geworden. Es gibt einen neuen Bund, es gibt ein neues Fundament für den Glauben und es gibt eine neue Bewegung. Das Alte ist vergangen, das Alte ist zurückgeblieben, siehe, Neues ist gekommen. Und auch wenn wir länger mit Jesus unterwegs sind, wenn du schon Jesus nachfolgst, du denkst, du kennst Jesus, aber je mehr du dann auch nachliest und in den Evangelien die Berichte hörst und wir denken an die Serie der Augenzeuge, da kommen doch noch Aspekte zutage, wo du sagst, so habe ich Jesus noch gar nicht gesehen. Das habe ich an ihm noch gar nicht wahrgenommen. Und deswegen wollen wir auch mit dieser Serie 70 noch das etwas fortsetzen und uns noch mal ein bisschen weiter aufmachen und uns fragen, wie ist denn dieser Jesus, was hat er denn gemacht und was bedeutet das für mich? Auch Jesus kam nach Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich taufen zu lassen. Ihr erinnert euch, Johannes, dieser schräge Vogel, der da auftrat, plötzlich in sehr schroffer Weise und alle Leute zur Buße gerufen hat und gesagt hat, ihr müsst euch taufen lassen, denn das Reich Gottes ist angebrochen, ich bin hier der Wegbereiter für Jesus. Und jetzt kommt Jesus an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Und da denkt Johannes genauso wie du wo du sagst, nee, das kann ja wohl jetzt nicht sein. Müsste doch gerade umgekehrt sein. Jesus müsste doch Johannes taufen. Johannes wehrte sich entschieden dagegen. Ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen und du kommst zu mir. Und das ist schon auch wieder so ein Aspekt von Jesus, wo ich sage, krass, da würde ich mir gerne ein Beispiel nehmen. Er ist überhaupt nicht in Frage gestellt. Seine Position, wer er ist, wird überhaupt nicht in Frage gestellt, indem er sich unter Johannes stellt und quasi so dieses Scharnier jetzt bildet zwischen dem hebräischen Teil der Bibel und all den Verheißungen und dem Neuen Testament und das, was Jesus dann eingeführt hat. Und wir haben das letztes Mal gehört und ich habe das total gefeiert, weil jemand, es kam gerade von Köln auf der Autobahn gefahren, während er diesen Gottesdienst gehört hat. Und dann habe ich über die Geschwindigkeitsübertretung, erinnert euch ja. Und das war für ihn so, als wenn Gott direkt in sein Auto geredet hat. Und er hat sich sofort an die Geschwindigkeit gehalten, hat mir das dann auch geschrieben. Und ich dachte, ja gut, dann hat ihm das schon auch wieder Geld gespart und Ärger. Aber ich fand das so witzig, wie Gott so voll da reinredet. Und ich mag das, wenn das mir dann auch zurückgemeldet wird. Ermutigt mich persönlich sehr. Aber wenn du natürlich die Gebote halten möchtest, die Gesetze halten möchtest, dann sind es ungefähr 600 plus Gesetze, die du halten müsstest. Und Jesus, wir kommen dazu noch im Laufe dieser Serie, hat das reduziert auf 2 und dann auf 1. Er hat gesagt, ich gebe euch ein Gebot. Und wir würden gerne lieber die 600 halten als das eine. Liebe deine Nächsten. Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst, die 2 Gebote. Wir würden gerne 600 halten. Das ist, und ich muss ehrlich sagen, dieses eine Gebot und diese 2 Gebote ist eine echte Herausforderung. Und da buchstabiere ich immer noch dran. Es ist gar nicht so einfach, das zu tun. Und es ist, ich brauche da jeden Tag Jesus, ich brauche jeden Tag den Heiligen Geist, ich brauche jeden Tag die Vergebung, weil es mir auch nicht gelingt. Es nahtlos zu tun. Ich hätte nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir. Johannes, Jesus sagt, so gebührt es sich. Das muss geschehen, um das Wort zu erfüllen. Und er lässt sich taufen. Und jetzt denkst du, und dann geschieht ja das Wunder, dass der Vater da noch spricht. Und es sind lauter spannende Dinge, die da passieren, kannst du für dich zu Hause nachlesen. Jedenfalls jetzt denkst du, okay, jetzt ist die Handbremse gelöst, jetzt ist die Bühne dick aufgestellt. Jetzt los, auf geht's, Jesus, in den Dienst hinein. Und dann kommt aber nicht unmittelbar der Dienst, sondern dann kommt erstmal eine Zeit Wüste. Und es kommt eine Zeit, wo Jesus fastet. Fasten ist, für die, die es wissen, wahrscheinlich, wenn ihr katholisch geprägt seid, könnt ihr mit dem Begriff ziemlich viel anfangen, weil es immer auch diese Fastenzeit gibt. Aber Fasten ist eine sehr schöne, auch geistliche Übung. Das kann man in verschiedenen Spielarten machen. Aber Fasten bedeutet tatsächlich nichts zu essen, nur zu trinken. Und das kann man über 3 Tage machen. Wenn du das mal machen möchtest, schlage ich vor, 3 Tage ist gut. Ein Tag ist schwierig, 2 Tage ist noch schwierig. Der 3. Tag, dann bist du über den Berg und dann denkst du dir, okay, kann ich auch einen 4., kann ich auch einen 5., kann ich auch einen 6. Tag machen. Aber 3 Tage ist so ein bisschen schwierig, weil du da auch so merkst, du entgiftest, du kriegst plötzlich Kaffeeentzug, du kriegst plötzlich Kopfschmerzen, du merkst plötzlich, oh, wo ist der Zucker? Oh, und der ganze Körper schreit und du merkst so richtig, wie du hier irdisch gesinnt, fleischlich gesinnt bist. Aber was dann passiert, und deswegen, ich will jetzt keine Predigt über Fasten halten, ich möchte aber eine Lanze dafür brechen, plötzlich kriegst du einen klaren Kopf. Also nach dem 3. Tag spätestens kann ich so viel klarer denken, als ich vorher denken kann und du sparst extrem viel Zeit, weil du ja nichts essen musst, da nichts kochen musst, da geht ganz viel Zeit drauf und du bist wacher, du bist leistungsfähiger. Gut, wenn du es das erste Mal machst, solltest du vielleicht 3 Tage Urlaub nehmen, weil wer weiß, was passiert, am Ende brichst du zusammen. Gut, also Jesus geht in die Wüste und fastet, isst nichts und das tut er 40 Tage. Aber er wird, und so berichtet uns das, Markus, er wird vom Geist Gottes in die Wüste geführt und hat eine Konfrontation mit dem Teufel, mit dem Diabolos, mit dem Satanas. Sind alles dieselben, kannst du Synonym verwenden, das ist einmal griechisch, einmal hebräisch, meint den Durcheinanderbringer, meint den, der widersteht, meint, der keinen Spaß hat an Jesus, keinen Spaß hat an dem, was Jesus tut, keine Freude hat an Gemeinde, keine Freude hat an Menschen, die Jesus nachfolgen. Das will er alles verhindern. Er klagt an, er bringt durcheinander, er zerstört. Also alles, was im Grunde negativ ist, verkörpert diese Person. Und das hat nicht nur was mit Jesus zu tun, sondern auch mit dir und mir. Und Petrus warnt uns oder ermutigt uns oder weist uns darauf hin in seinem Brief. Kurzer Einschub noch, bevor ich zur Geschichte komme. 1. Petrus 5, Vers 8. Petrus hat Briefe geschrieben. Den kennen wir ja, Petrus, der immer schneller spricht, als er denkt. Und er schreibt im 5. Kapitel, im 8. Vers, seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, Diabolos steht hier im Griechischen, streift umher wie ein brüllender Löwe. Also, das ist vielleicht manchmal gar nicht so einfach zu realisieren, aber Petrus sagt es uns, es gibt diesen Feind, es ist der Teufel und er streift umher wie ein brüllender Löwe. Immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Und es ist im Grunde, also klingt für unsere Ohren vielleicht furchtbar und wieso redet er jetzt vom Teufel? Aber wir haben gerade so eine Pandemie hinter uns, da ist so ein Virus rumgestriffen und hat versucht, wen er verschlingen kann. Also ungefähr muss man sich das vorstellen. Es ist eine Wirklichkeit, die du nicht siehst, aber die sich extrem negativ auswirkt. Kann man natürlich wegreden, kann man sagen, bilde ich mir ein, gibt es gar nicht. So, aber gut, Grippevirus hatten wir vorher, vor der Pandemie. Wir wissen von anderen Erkrankungen, die einen befallen können. Tetanus zum Beispiel. Das sind alles Wirklichkeiten. Und da kann man natürlich sagen, ich schütze mich davor. Ich nehme diese Wirklichkeit ernst. Ich will daran nicht schwer erkranken und ich will daran nicht sterben. Ich will davon nicht verschlungen werden, sondern ich bewahre mich davor. Ich nehme diese Wirklichkeit überhaupt mal ernst und ich wasche mir die Hände. Das sind ja ganz einfache Dinge, die einen dann auch da bewahren. Schutzimpfung ist möglich und sowas alles. Also, ihr wisst, was ich meine. Das ist das, worum es geht. Es geht um eine Wirklichkeit, die wir einfach zur Kenntnis nehmen müssen. Und diese Wirklichkeit ist, auch Jesus erzählt, dass da predigst du säst das Wort Gottes und manches fliegt auf den Boden. Und dann kommt der Böse und pickt es weg. Dann denkst du dir, wo hat denn der Böse jetzt hier einen Raum? Es ist unsere Aufgabe, dem zu widerstehen. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrbar am Glauben festhaltet. Nehmt diese Wirklichkeit wahr, nehmt diese Situation, deswegen male ich den jetzt auch rot an. Und ich musste so lachen, als ich das wieder las von Petrus, der schleicht umher wie ein brüllender Löwe. Also man muss ja doof sein und taub, wenn man das nicht zur Kenntnis nimmt. Der kommt ja nicht so wie eine Katze angeschlichen, dass die Maus völlig überrascht ist, sondern da kommt einer an, der mal ja, und wenn du mal im Nürnberger Zoo bist und der Löwe brüllt, dann bebt der ganze Zoo. Also definitiv eigentlich nicht zu übersehen und nicht zu überhören. Und die Versuchung ist auch nichts Geheimnisvolles. Es ist eine Frage. Versuchung ist eine Frage. Und deine Reaktion ist die Antwort auf diese Frage. Willst du? Nein. Willst du Versuchung? Antwort: Nein. So simpel. Und wenn man dann noch den Widersacher, den Bösen, rot angemalt hat und der da auch vor einem steht, total rot angemalt, und du das gar nicht mehr übersehen kannst vor lauter Gebrülle, dann sagst du dreimal Nein. Auf keinen Fall, um Gottes Willen nicht. Also, der Geist Gottes führt Jesus in die Wüste, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Das heißt, Jesus hat jetzt nochmal, und da du siehst, wenn du Jesus folgst, an allen Punkten, wo er dich erlöst hat, er hat jetzt auch das, was uns alle diese Misere, diese Verzweiflung, diesen Fall eingebracht hat, dass wir der Versuchung, dass die Menschen der Versuchung Raum gegeben haben und gesagt haben, ja, ich esse von dieser Frucht, die der Vater verboten hat. Ich zerbreche diese Beziehung. Das stellt Jesus jetzt wieder her. Das muss jetzt wieder hergestellt werden. Er wird in die Wüste geführt und dort begegnet ihm der Teufel. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Ich denke, du würdest auch sehr hungrig sein. Also es ist vielleicht auch fast ein bisschen noch untertrieben. Also, boah, 40 Tage, sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, kennst du das, sollte Gott gesagt haben? Nein, das kann doch nicht sein. Er hat euch doch lieb. Das kann er doch nicht machen. Grenzen setzen, irgendwas verbieten. Das kann das, nein, du weißt das doch besser. Das ist, und hier kommt er und sagt, wenn du Gottes Sohn bist. Also schon allein das ist so gemein. Da wird die Identität Jesu in Frage gestellt. Also nicht, da du Gottes Sohn bist oder weil du Gottes Sohn bist, sondern wenn du das bist, wenn du es nicht bist, dann nicht. So wird in Frage gestellt seine Identität. Wer bist du? Und das ist das, was wir immer wieder auch für uns begreifen müssen, dass wir uns darauf zurückziehen und sagen, ich bin nicht der Spielball irgendwelcher Wünsche und Mächte, sondern ich bin ein Sohn, eine Tochter, ein geliebter Mensch, und ich bin jemand, der gehört hat, dass er leben darf und leben soll und Leben im Überfluss haben soll und sowas alles. Wer bist du, Jesus? Dann befiehl doch, diesen Stein hier zu Brot zu werden. Denn du bist doch ein König. Und du hättest doch ein Recht dazu, weil, spürst du das nicht gerade? Du hast doch einen Hunger, einen furchtbaren Hunger, einen Mordshunger. Komm, nimm dir das doch, was dir zusteht, kannst du doch machen. Du, das ist doch ganz einfach, du kannst es doch einfach für dich entscheiden, du bist doch erwachsen. Das ist die erste Versuchung, in der wir auch stehen, dass wir denken, wir hätten ein Recht dazu, uns etwas zu nehmen, was uns eigentlich nur der Vater geben will. Und Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, widersteht ihm, indem ihr am Glauben festhaltet, widersteht ihm, indem ihr euch gründet auf das, was Gott wirklich gesagt hat. Es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund hervorkommt. Er zitiert aus der hebräischen Bibel 5. Mose Vers 8, wo Gott gesagt hat, wisst ihr was, Israel, ich habe euch gerettet und jetzt möchte ich, dass ihr von mir abhängig seid. Ich möchte, dass ihr von dem lebt, was ich dir gebe, was ich euch gebe. Wir haben über das Manna schon geredet. Diese Manna ist ein hebräisches Wort und heißt im Grunde auch übersetzt, was ist das? Weil sie das noch nie gegessen hatten. Was ist das? Manna, das heißt es auf Hebräisch. Und das ist das, was Gott ihnen gegeben hat zum Essen. Und weil sie es das erste Mal gesehen haben, haben sie es Manna genannt, weil das heißt, was ist das? Und das gab es aber nur für den Tag. Und am Schabbat gab es eine Ration extra, aber sonst gab es nur für den Tag. Das heißt, du warst abhängig von Gott, fühltest dich abhängig von Gott. Ich werde nicht unabhängig von meinem Vater handeln. Ich werde nicht unabhängig, wenn wir jetzt Jesus nachfolgen, unabhängig von Jesus handeln. Ich werde nicht Dinge tun, von denen ich eigentlich ganz genau weiß, dass sie falsch sind, wo ich aber nur Lust drauf habe, wo ich aber nur einfach das meine, das Recht dazu zu haben, es mir zu nehmen, weil es alle tun, weil niemand was dagegen haben kann, weil es gesellschaftlich akzeptiert ist. Ich werde nicht unabhängig von meinem Vater handeln, sagt Jesus. Wenn der Vater mir Brot gibt, werde ich es essen. Wenn der Vater mir kein Brot gibt, dann habe ich kein Brot. So ist es eben. Und für Jesus war das nochmal ganz wichtig, auch an der Stelle zu sagen, will ich im eigenen Namen handeln oder will ich einen neuen Weg gehen? Wir werden das nachher noch gleich sehen. Jesus hat etwas vorgelebt, was so revolutionär ist, wo du dir sagst, voll krass. Aber das muss man sich immer wieder vor Augen führen, weil sonst hast du ein Bild von Jesus, wie das gemeinhin alle meinen, dass Jesus dann doch eben der König ist, der Richter ist, der Herrscher ist, der Urteile fällt und ablehnt. Also der Teufel gibt aber keine Ruhe, der kommt dreimal um die Ecke, will richtig mal so Jesus auf die Probe stellen, ihn richtig versuchen. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldachs und sagte, jetzt stellen wir uns mit Jesus und dem Teufel da auf das Tempeldach und schauen da runter in das Kidron-Tal. Josephus sagt, das sind hunderte Meter, die du da runter guckst. Da wird selbst einem Kletterer wird's da schwindlig. Da musst du echt Höhenangst nicht haben. Schaust du da runter? Und dann sagt der Teufel, das ist doch eine super Gelegenheit, jetzt mal zu zeigen, dass du Gottes Sohn bist, stürz dich doch hinunter, denn es heißt in der Schrift, und jetzt hat der Teufel gesagt, gut, also wenn du mit der Schrift kommst, ich kenne die Bibel auch, ja, das können wir auch hier an der Stelle lesen, lernen, der Teufel kennt die Bibel auch und kommt auch mit Bibeltexten heran, deswegen ist es gar nicht hilfreich, einfach nur einen Bibeltext zu zitieren, wenn du den Geist nicht des Bibeltextes kennst. Und deswegen ist auch vieles in der Theologie schiefgelaufen, weil die kennen den Text, aber sie kennen den Geist des Textes nicht. Kennen den Herrn des Textes nicht. Kennen die Kraft nicht oder die Freude. Habt ihr heute diese Freude erlebt, als wir Lobpreis gemacht haben? Ich habe gedacht, wow, das ist Wahnsinn. Denn er hat gesagt, er wird dir einen Engel schicken und sie Engel schicken und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Psalm 91, gigantisch, eine tolle Verheißung, eine Wahnsinnsverheißung. Aber das ist genau der Punkt, wir nehmen irgendetwas, losgelöst von dem Geist Gottes, losgelöst von Jesus, losgelöst von dem Spirit, so wie es gedacht ist, und versuchen uns etwas anzumaßen. Und das ist genauso, wenn du sagst, wenn du nur hinreichend glaubst, wenn du nur richtig die Augen zusammenkneifst und es ganz doll willst, dann wird's werden. Wie viele von uns haben da schon Schiffbruch erlitten oder haben das als brutale Last erlebt, dass wir uns irgendetwas anmaßen, dass wir Gott etwas abbringen wollen, dass wir Gott benutzen wollen für unsere Ziele. Und es ist nicht so, dass wir Gott für unsere Ziele benutzen, sondern dass er uns gebraucht für seine Ziele. So rum wird ein Schuh draus. Nicht er folgt uns nach, sondern wir folgen ihm nach. Nicht wir bestimmen den Weg, sondern er bestimmt den Weg. Jesus antwortet, in der Schrift heißt es aber auch, und das ist jetzt der Geist der Schrift, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Du sollst ihn nicht manipulieren. Du sollst nicht Gott dazu bringen, das zu tun, was du willst. Denn ihr Lieben, und das muss man einfach mal an der Stelle klar sagen, das ist nicht Nachfolge Jesu, das ist Magie, das ist Aberglaube, das ist keine Ahnung, was es ist. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ob es funktioniert. Ich habe es so nicht, ja, vielleicht habe ich schon mal gedacht, oh Gott, wenn du das jetzt machen würdest, dann würde ich versucht, Gott den Arm krumm zu biegen. C.S. Lewis hat einmal gesagt, der Mensch erkennt, wie schlecht er ist, wenn er für einige Zeit mal versucht, richtig gut zu sein. Warum neigen Menschen dazu, vor allen Dingen Menschen, die Macht haben, auf die schiefe Bahn zu geraten? Warum neigen wir dazu, auf die schiefe Bahn zu geraten? Warum neigen wir dazu, ethisch oder finanziell oder so machttechnisch uns völlig abzuschießen? Warum? Du musst wissen, wer du bist. Du musst wissen, wer du bist. Wir haben schon eine Serie über Identität gemacht, denn du neigst dich dem zu, der dir sagt, wer du bist. Entweder du lässt dir von Jesus sagen, wer du bist, von dem Vater sagen, wer du bist, dann neigst du dich ihm zu, oder du lässt dich den Finanzen, du lässt dich der Sexualität, du lässt dich der Macht, du lässt dich den eigenen Wünschen, neigst dich dem zu, dann sagen die dir, wer du bist und geben dir die Identität. Denn das, was dir Gott gegeben hat, du hast dich vielleicht mal schon gefragt, warum es dir so gut geht, warum dir Gott so viel gegeben hat, das ist nicht für dich. Das ist für andere, damit du gibst, damit du großzügig bist, damit du lebst, damit du deinen Einfluss ausübst. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, dafür bist du doch gekommen, das willst du doch haben, das will ich dir geben. Ich weiß eine Abkürzung, wir können das mit diesem Leiden und mit diesem Kreuz und mit all diesen Dingen, die du da noch vor dir hast, das können wir abkürzen, kannst du dir sparen, du kannst es dir sparen, ich habe eine super Idee, du musst jetzt einfach nur mich anbeten, fall einfach nieder und bete mich an, denn das sollst du doch sowieso haben, das ist dir doch zugesagt. Aber Jesus ist nicht gekommen, um dieses Königreich gegen ein anderes Königreich einzutauschen. Er ist nicht gekommen, um ein Königreich zu machen von dieser Welt. Er ist nicht gekommen, sondern er ist gekommen, um ein Königreich in deinem Herzen aufzubauen. Ein Königreich in unseren Herzen. Denn dieser König, dem wir folgen, ist nicht ein König, für den wir unser Leben hergeben sollen, wie es jetzt gerade auch leider in Europa in diesem furchtbaren Krieg passiert, wo Menschen ihr Leben für einen König, Despoten hingeben müssen, sondern dieser König ist gekommen, um sein Leben hinzugeben, für dich. Das ist ein anderer König. Und darauf sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan. Weg mit dir, Satan. Denn es heißt in der Schrift, der Herr, dein Gott, den sollst du alleine anbeten und ihm sollst du alleine dienen. Dann hat der Teufel gesagt, okay, Sieg nach Punkten, aber ich komme wieder, es gibt eine gute Gelegenheit, bestimmt gibt es wieder eine gute Gelegenheit, es gibt auch eine günstige Zeit. Jesus ist gekommen, nicht dass du seine Last trägst, sondern dass er deine Last trägt. Er ist gekommen, um die Last der vielen zu tragen, auch deine Last. Es ist ein völlig anderer König, es ist ein völlig anderes Königreich, es ist eine völlig andere Welt, es ist völlig andere Voraussetzungen. Und wenn du heute möchtest, dann möchte ich dich einladen, dass du, wenn wir dieses letzte Lied singst, dass du aufstehst und sagst, Jesus, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ich möchte gerne, dass du auch meine Last trägst. Und Herr, ich möchte viel entschlossener und viel klarer dieser Versuchung einfach, die mich tagtäglich abbringen wollen von dem Weg, den du mich leiten möchtest, den will ich widerstehen. Mal sehen, was passiert. Und ich freue mich drauf, wenn wir uns gemeinsam auf so eine Reise begeben und mal sehen, was passiert. Mal sehen, was passiert, wenn Menschen in dieser Stadt Amberg, in dieser Oberpfalz, anfangen zu sagen, brüllt der Löwe, ja lustig. Nein, die Antwort ist nein. Nein, das mache ich nicht. Nein, 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 ich widerstehe dem. Lass uns gemeinsam aufstehen und Gott nochmal anbeten.